Bundespressekonferenz. In bewegten Zeiten gibt es zumindest eine Konstante, und das ist die Vorstellung des Jahresgutachtens des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und dazu begrüße ich ganz herzlich, und da gehe ich jetzt in der Reihenfolge des Podiums, Professor Dr. Monika Schnitzer, sie ist die Vorsitzende, Professor Dr. Veronika Grimm, daneben Platz genommen, Professor Dr. Ulrike Marmendier, Professor Dr. Achim Truger und ganz außen Platz genommen Professor Dr. Martin Werding. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Und Frau Schnitzer, Sie beginnen. Bitte schön.
Ja, ganz herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie im Namen meiner Ratskolleginnen und Ratskollegen sehr herzlich zur Vorstellung unseres Jahresgutachtens begrüßen. Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einer Stagnation und sie bleibt im internationalen Vergleich zurück. Die anhaltende Schwächephase in der Industrie legt nahe, dass die Wirtschaft neben konjunkturellen auch von strukturellen Problemen ausgebremst wird. Der Titel unseres Gutachtens lautet deshalb in diesem Jahr: Versäumnisse angehen, entschlossen modernisieren. In unserem Gutachten sprechen wir eine Reihe von Versäumnissen an, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten angesammelt haben. Und zwar in der Politik wie auch in den Unternehmen. Umso dringlicher erscheint es uns, die Modernisierung unseres Landes jetzt entschlossen voranzutreiben. Warum das notwendig ist und wie es uns gelingen kann, das untersuchen wir in drei wirtschaftspolitischen Kapiteln. Im ersten Kapitel betrachten wir, wie wir eine verbindliche Erhöhung wichtiger, zukunftsorientierter Ausgaben schaffen können, und zwar insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Bildung und Verteidigung. Im zweiten Kapitel diskutieren wir den Modernisierungsbedarf im Finanzsystem. Und im dritten Kapitel betrachten wir die angespannte Wohnraumsituation, die nicht nur ein soziales, sondern auch ein gesamtwirtschaftliches Problem ist. Bevor ich jetzt näher auf die Konjunkturprognose eingehe, lassen Sie mich vorwegschicken, dass wir für die Prognose die Daten und Informationen bis einschließlich Ende Oktober berücksichtigt haben. Das heißt, bevor das Ergebnis der US-Wahl feststand und bevor klar war, dass es vorgezogene Neuwahlen in Deutschland geben würde. Wie sich diese neuen Entwicklungen auswirken werden, darauf wird mein Kollege Martin Werding gleich näher eingehen. Wir erwarten in diesem Jahr, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 0,1% sinkt. Damit revidieren wir unsere Prognose im Vergleich zum Frühjahr um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Für das kommende Jahr rechnen wir mit nur einem geringfügigen Wachstum von 0,4%. Und das sind dann 0,5 Prozentpunkte weniger als noch im Frühjahr erwartet. Das heißt, seit 2019, also vor 5 Jahren, vor dem Beginn der Pandemie, ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland insgesamt nur um 0,1% gewachsen und bleibt im internationalen Vergleich zurück. Die USA ist im selben Zeitraum um 12% gewachsen, der Euroraum immerhin insgesamt um 4%. Das schwache Wachstum ist zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass die Produktion und Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe gesunken ist. Besonders auffällig ist, dass die Erholung der Weltwirtschaft nicht mehr so stark zu einem Anstieg der Exporte führt wie früher. Ein weiterer wichtiger Grund für das schwache Wachstum ist, dass der private Konsum nur wenig zugenommen hat. Und das, obwohl die Realeinkommen inzwischen deutlich gestiegen sind. Die Sparquote ist weiterhin höher als vor der Pandemie und das dürfte sich im kommenden Jahr fortsetzen.
Dankeschön. Dann Herr Werding, bitte.
Ja, ich möchte noch 2 Aspekte zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland ergänzen und dann auf die aktuellen Unsicherheiten und Risiken eingehen. Zunächst zur Inflation, die beruhigt sich weiter und nähert sich dem EZB-Ziel erkennbar an. Und Deutschland ist in der Eurozone da ja ein wichtiges Land. Die Inflationsrate dürfte im laufenden Jahr 2024 durchschnittlich 2,2% betragen. Für 2025 rechnet der Sachverständigenrat mit einer Inflationsrate von 2,1%. Das ist sogar beides noch leicht günstiger, als wir im Frühjahr dachten. Die Kerninflation liegt immer noch höher. Das deutet natürlich doch auch auf verbleibende Unsicherheiten zur Eindämmung der Inflation hin. Die Schwächephase der deutschen Wirtschaft erreicht jetzt auch den Arbeitsmarkt. Zuletzt ist die Erwerbstätigkeit immer noch ein klein wenig gewachsen. Das wird im nächsten Jahr zum Erliegen kommen. Und in den Bereichen, die von der Wachstumsschwäche besonders betroffen sind, das verarbeitende Gewerbe und der Bau, ist die Beschäftigung tatsächlich schon zurückgegangen. Zuvor haben Unternehmen Arbeitskräfte zurückgehalten, trotz einer verringerten Auslastung. Das hat die Produktivitätsentwicklung belastet und den Fachkräftemangel verstärkt. Ob das jetzt besser wird, wenn die Arbeitslosenrate steigt, muss man natürlich abwarten. Die Arbeitslosenquote 2023 lag sie bei 5,7%, dürfte in diesem Jahr 6% erreichen und 2025 weiter auf 6,1% zunehmen. Unsere Prognose basiert auf Dingen, die wir bis zum 31. Oktober sicher wussten, zu denen wir Daten hatten. Seither wurde Donald Trump zum 47. US-Präsidenten gewählt. Das hatten wir als Möglichkeit vor Augen. Und die Bundesregierung ist an der Aufstellung des Bundeshaushalts 2025, so muss man es sagen, gescheitert. Welche Auswirkungen die dann mit bevorstehenden Neuwahl auf die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr hat, das lässt sich aus unserer Sicht derzeit noch nicht sagen. Das sind grundlegende Fragen offen. Seit gestern kennen wir einen Wahltermin. Es gibt dann noch eine Dauer von Koalitionsverhandlungen, Zusammensetzung, wirtschaftspolitischer Kurs der neuen Bundesregierung. Das kann man natürlich nicht, aus unserer Sicht nicht prognostizieren. Und daran hängen dann auch konkrete Fragen, welche aktuellen Gesetzentwürfe jetzt noch verabschiedet werden, wie lange die Phase einer vorläufigen Haushaltsführung bis ins nächste Jahr hinein dauern wird. Und aktuell ist noch nicht mal ganz klar, welche Ausgaben, die geplant waren, dadurch eigentlich wirklich beschränkt werden und welche nicht. Die Wachstumsinitiative der Bundesregierung hatten wir in der Basisprognose so nicht drin. Wir haben sie unter Chancen angesprochen. Die reduzieren sich jetzt natürlich ein bisschen und umgekehrt steigen die Unsicherheiten. Und das und auch ein fehlender Ausgleich für die kalte Progression, falls es dabei bleibt, könnten also das schwache Konsumklima nochmals stärker belasten als erwartet. In Zahlen können wir das aber nicht gießen. Beim Regierungswechsel in den USA sind Akteure und Timing klar, aber auch hier bleiben ganz viele Fragezeichen. Die aus deutscher Sicht wichtigsten Punkte sind sicher die Androhung von Zöllen, die Präsident-elect Trump im Wahlkampf ausgesprochen hat, ja, und mögliche Forderungen der neuen US-Administration nach nochmals höheren Verteidigungsausgaben oder ihr Engagement bei der Unterstützung der Ukraine. Zu den Wirkungen höherer Zölle gibt es Analysen, modellgestützte Analysen, die klar anzeigen, dass die deutschen Wachstumsaussichten dadurch weiter gedämpft werden, noch nicht so stark im kommenden Jahr, aber dann in den Folgejahren. Und gleichzeitig gehen natürlich auch Risiken für die Weltwirtschaft davon aus, von denen man gucken muss, was sie bedeuten. Es ist letzten Endes natürlich aber auch so, dass die US-Administration, die sich gerade formt, das Ganze vielleicht nur als Druckmittel einsetzen wird, so wie es 2016-17 der Fall war. Und was sie dafür zum Beispiel fordern wird, wissen wir nicht, weiß möglicherweise noch niemand so richtig. Die Unternehmen, die EU, die neue Bundesregierung sollten sich darauf einstellen, aber auch hier keine Korrektur unserer Wachstumsprognose, da müssen wir abwarten.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dankeschön, Herr Truger.
Ja, vielen Dank. Ich darf Ihnen jetzt etwas zum finanzpolitischen Kapitel erzählen. Und wie Frau Schnitzer bereits sagte, stehen in diesem Jahr die zukunftsorientierten Ausgaben im Mittelpunkt. Wir knüpfen damit an viele Analysen aus früheren Jahresgutachten an, besonders an unser Kapitel zum Güterverkehr aus dem Frühjahrsgutachten und unseren Policy Brief zur stabilitätsorientierten Reform der Schuldenbremse von Anfang des Jahres. Bisher sind in Deutschland die zukunftsorientierten öffentlichen Ausgaben etwa für Verkehrsinfrastruktur, Bildung und Verteidigung zu gering. Die überalterte Infrastruktur schränkt den Güter- und Personenverkehr ein und belastet die wirtschaftliche Entwicklung. Bei der Bildung hat Deutschland in internationalen Vergleichstests zuletzt schlechter als je zuvor abgeschnitten. In all diesen genannten Bereichen besteht also ein großer Nachholbedarf. Der zusätzliche Ausgabenbedarf lässt sich zwar nicht exakt quantifizieren, dürfte aber plausiblerweise im Bereich dreistelliger Milliardenbeträge innerhalb weniger Jahre liegen. Versäumnisse der Vergangenheit lassen sich darauf zurückführen, unter anderem, dass die Politik tendenziell Ausgaben und Maßnahmen bevorzugt, die unmittelbar der derzeitigen Wählerschaft zugutekommen. Dagegen werden zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben, deren Nutzen erst langfristig eintritt, eher vernachlässigt. Deshalb diskutieren wir institutionelle Vorkehrungen mit Bindungswirkung, die absichern, dass in Zukunft ausreichend, verlässlich und planbar für zusätzliche investive und zukunftsorientierte Ausgaben aufgewendet werden. Entscheidend ist dabei nicht, zusätzliche Verschuldungsspielräume zu schaffen, sondern die Verbindlichkeit des Mitteleinsatzes. Eine Bindungswirkung kann über eine gesetzliche Verankerung erreicht werden. Die Ausgestaltung sollte auf die finanziellen Bedarfe, die administrativen Zuständigkeiten und die Anforderungen in den einzelnen Aufgabenfeldern abgestimmt werden. Für den Erhalt, die Modernisierung und den Neubau im Straßen- und Schienennetz eignet sich ein verkehrsmittelübergreifender Verkehrsinfrastrukturfonds, dem dauerhaft eigene Einnahmequellen aus dem Kernhaushalt, etwa Mauteinnahmen oder die Energiesteuer auf Verkehrskraftstoffe, übertragen werden. In der Schweiz haben sich solche Fonds sehr gut bewährt. Für die Verteidigung sowie für die Bildung, insbesondere im frühkindlichen und Grundschulbereich, bieten sich gesetzlich fixierte Mindestausgabenquoten an. Bei der Verteidigung etwa das 2%-Ziel der NATO und im Bildungsbereich zum Beispiel in Form von Ausgaben, die Schülerinnen oder Schüler. Letzter Punkt zur konjunkturellen Glättung und zur Bewältigung großer investiver Nachholbedarfe bei Infrastruktur und Verteidigung lassen sich zusätzliche öffentliche Kredite rechtfertigen. Die vom Sachverständigenrat vorgeschlagene stabilitätsorientierte Reform der Schuldenbremse würde hierfür begrenzte Spielräume bieten. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Truger. Frau Marmedi.
Ja, wie Sie gehört haben, liegt uns die Priorisierung zukunftsorientierter Investitionen, die sich möglicherweise erst langfristig auszahlen, sehr am Herzen. Und dass es da in der Politik zu Friktionen kommen kann, überrascht wahrscheinlich niemanden. Was uns als Ökonomen, als Marktwirtschaftler mehr bestürzt, ist, dass wir auch auf privatwirtschaftlicher Seite fehlende Langfristorientierung im Investitionsverhalten feststellen. Das diskutieren wir dieses Jahr anhand des Beispiels der Digitalisierung im Finanzsektor. In Deutschland hat sich das Angebot an traditionellen, analogen Finanzdienstleistungen in den letzten 25 Jahren rapide verändert. Wenn wir 1999 noch knapp 60.000 Zweigstellen hatten, in denen wir unsere Bankgeschäfte persönlich tätigen konnten, ist es jetzt nur noch weniger als ein Drittel, weniger als 20.000. Dieser Abfall ist in anderen Ländern mit einem ebenso rapiden Anstieg digitaler Investitionen einhergegangen, zum Beispiel in Belgien, in skandinavischen Ländern. Und von solchen Investitionen erhofft man sich Innovation, die für den Kunden vieles bewirken kann. Senkung der Kosten von Finanzprodukten, deutliche Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit, die vielleicht auch die Bevölkerungsgruppen einbindet, die mit dem Online-Banking noch nicht vertraut sind oder eher skeptisch sind, schnellere Bearbeitung von Anträgen, neue Produkte. Leider bewegt sich Deutschland hier derzeit bestenfalls im unteren Mittelfeld. Wie können wir das ändern? Wie können wir auch in Deutschland mehr Innovation und Wachstum im Finanzsektor bekommen? Hier wiederholt sich das Thema vom letzten Jahresgutachten, wo wir ausgeführt haben, dass ein besserer Wachstumspfad nur dann zu erreichen ist, wenn wir nicht ausschließlich auf die großen Industrien setzen, die der traditionelle Motor der deutschen Wirtschaft sind, die Impulse werden von jungen, zukunftsorientierten Unternehmen ausgehen. Im Bankensektor sind das die sogenannten Fintechs, also spezialisierte digitale Finanzdienstleister, aber auch Big Techs, also die großen Technologiekonzerne. Apple mit Apple Cash im Zahlungsverkehr oder Amazon mit Buy Now, Pay Later Konzepten. Wir kommen daher dazu der Schlussfolgerung, dass in Deutschlands Fintechs gefördert werden sollten, zum Beispiel mit Regulatory Sandboxes, in denen diese unter vereinfachten Bedingungen ihre Produkte testen können und Kapital sammeln können, aber auch mit Open Banking Regulation, die es den Kunden ermöglicht, ihre Finanzdaten einfacher an Wettbewerber weiterzugeben, die ihnen möglicherweise bessere Konditionen bieten. Bei Big Techs gibt es aufgrund der Größe des Kundenstammes und der breiteren Geschäftstätigkeit mehr Risiken. Hier wird es wichtig sein, durch Abgrenzung von Finanzgeschäften in eigenen Gesellschaften, aber auch durch schärfere Corporate Governance Regeln, durchaus für den Gesamtkonzern, die Regulierung und prudentielle Aufsicht fortzuentwickeln. Schließlich dürfte ein wichtiger Impuls auch vom digitalen Euro ausgehen. Manchmal aufgeführte Bedenken gegen den digitalen Euro, dass es zu rapiden Abflüssen aus Banken kommen könnte, sind angesichts des derzeit vorgesehenen Designs mit Haltelinien, mit Nullverzinsung völlig grundlos. In Deutschland könnte der digitale Euro helfen, auch der Bevölkerung Zugang zu digitalen Finanzprodukten zu verschaffen, die diesen noch skeptisch gegenüberstehen und sich Sorgen um Datenschutz machen. Bei der EZB sind kommerzielle Interessen, die zu einem Missbrauch führen, eher nicht zu befürchten. Zudem ist es für Deutschland und für Europa gerade jetzt von größter Wichtigkeit, grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr endlich einfacher und billiger zu machen. Nicht nur sind die Gebühren von Kreditkartenzahlungen enorm hoch, vor allen Dingen befinden wir uns in starker Abhängigkeit von zwei US-amerikanischen Anbietern. Der digitale Euro wird uns helfen, gerade in dieser Zeit geostrategisch wichtige Unabhängigkeit zu gewinnen und den europäischen Zahlungsverkehr und Kapitalmarkt zu stärken. Vielen Dank.
Dankeschön. Und Frau Grimm, bitte.
Ja, vielen Dank. Mir bleibt jetzt die Aufgabe, Ihnen das Kapitel Wohnen in Deutschland, Knappheiten beheben und Zugang erleichtern etwas näher zu bringen. Und das knüpft an ein Problem an eine Herausforderung, die ja in der letzten Bundesregierung oder in der noch bestehenden Bundesregierung ein großes Thema war. In den vergangenen 15 Jahren sind die Preise im deutschen Wohnungsmarkt stark angestiegen und gerade in Ballungsräumen und starken ländlichen Regionen hat die Wohnraumnachfrage stark angezogen. Also wir haben ein großes Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage in diesen Märkten. Gleichzeitig werden zu wenige Wohnungen geschaffen. Und die Knappheit des Wohnraums ist zunehmend nicht nur ein soziales Problem, sondern eben auch ein gesamtwirtschaftliches Problem, weil einfach der Zugang von Arbeitskräften zu produktiven Regionen dadurch beschränkt ist. Aufgrund der Regulierung der Mieten hat sich zudem der Abstand zwischen Neumieten und Bestandsmieten immer mehr vergrößert. Und dieser Abstand ist gerade in Ballungsräumen groß und das hat verschiedene Effekte. Das reduziert zum einen den finanziellen Anreiz für Umzüge. Es führt zu einem Insider-Outsider-Problem. Die Insider wohnen relativ günstig in Wohnungen, aber es gibt eben Rationierung, weil viele Menschen keine Wohnungen bekommen. Und das erhöht auch die Möglichkeiten für Diskriminierung gegen die Gruppen, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden. Und es führt auch noch dazu, dass natürlich die Insider, diejenigen, die eine Wohnung haben, immer mehr Wohnraum nutzen. Vor allen Dingen eben auch die, die es sich gut leisten können. Wir haben uns in dem Kapitel ausführlich mit den Möglichkeiten beschäftigt, die die Politik hat, um diesem Problem Herr zu werden. Zum einen geht es natürlich um die Mobilisierung von Baulandpotenzialen, um stärkere Bauanreize, Senkung von Baukosten, vor allen Dingen auch über harmonisierte Bauvorschriften. Die Bauvorschriften sind auch in Deutschland sehr heterogen. Aber die größere politische Herausforderung dürfte es sein, dass auch die Mietenregulierung die Anreize zur Bereitstellung von Wohnraum reduziert, also die Anreize zu bauen oder eben bestehende Wohnungen zu vermieten. Und deswegen sind wir uns im Rat auch einig, dass die Kappungsgrenzen für die zulässigen Erhöhungen von Bestandmieten auch in angespannten Wohnungsmärkten nicht von 20% auf 15% abgesenkt werden sollten und die Anreize zu stärken, um die Anreize zu stärken, eben Maßnahmen zu ergreifen, Wohnraum bereitzustellen. Zum anderen sind wir uns auch einig, dass die Mietpreisbremse nach dem Jahr 2028 nicht verlängert werden sollte. Es gibt in dem Kapitel, wie Sie wahrscheinlich feststellen werden, ein Minderheitsvotum. Ich habe mich weitergehend geäußert, weil das Kapitel es vermeidet, weitere Optionen aufzuzeigen durch Lockerungen der Mietenregulierung, die Anreize für Wohnungsbau und Sanierung zu stärken. Das können wir vielleicht im Frage-Antwort-Teil dann auch noch vertiefen, wenn das gewünscht wird. Die Kappungsgrenzen dürften aber vor allen Dingen auch, und da sind wir uns wieder einig in Ihrer aktuellen Situation, die Anreize für Sanierung und den Heizungstausch auch negativ beeinträchtigen. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo man tatsächlich den Klimaschutz voranbringen will, durchaus ein Problem. Eine möglicherweise höhere Mietkostenbelastung, dadurch, dass man vielleicht auch die Mietenregulierung nicht so strikt umsetzt, wie sie aktuell umgesetzt werden könnte, oder sie vielleicht sogar lockert. Eine höhere Mietkostenbelastung kann der Staat für einkommensschwache Haushalte gezielt abfedern. Zum einen sprechen wir da an die zielgenaue Förderung durch das Wohngeld, die Subjektförderung für bedürftige Menschen. Zum anderen aber auch können Personengruppen, die unabhängig von ihrer Einkommenssituation am Wohnungsmarkt diskriminiert werden, eben durch die Sozialwohnungen aufgefangen werden und da einen Zugang zu Wohnraum bekommen. Bei der sozialen Wohnraumförderung sollte man allerdings unserer Meinung nach zielgenauer vorgehen, indem man Fehlbelegungen durch Fehlbelegungsabgaben reduziert und dadurch auch die soziale Wohnraumförderung nochmal zielgenauer sozial ausgewogen gestaltet. Vielen Dank.
Dankeschön für die Eingangsstatements. Dann kommen wir zu Fragen. Am besten auch dazu sagen, an wen sich die Frage richtet. Und wenn hier von vorne Ergänzungen kommen, bitte einfach auch mir signalisieren. Und wir beginnen mit Herrn Olk.
Ja, Julian Olk vom Handelsblatt. Ich habe eine Frage zu Ihren Vorschlägen zur Stärkung der Langfristinvestitionen in den Staatshaushalten. Wir hatten im vergangenen Jahr das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Schuldenbremse. Da ging es um die Verschiebung von Kreditermächtigung. Mich würde mal interessieren, ob Sie bei Ihrem Vorschlag auch besprochen haben, wie das Thema Diskontinuität eine Rolle spielt, beziehungsweise gab es eine rechtliche Expertise oder haben Sie sich mit der rechtlichen Frage auseinandergesetzt, ob diese Quoten so machbar wären?
Ich kann da gerne drauf antworten. Also das, was Sie ansprechen, das Urteil, das war ja eine ganz andere Geschichte, wo es eher darum ging, allgemein kreditfinanzierten Spielraum zur Verfügung zu stellen, und das ist jetzt eben gescheitert. Wir schauen uns institutionelle Sachen an. Wir haben tatsächlich keine Rechtsexpertise für diese Mindestausgabequoten. Wir haben uns die Erfahrungen, was den Verkehrsinfrastrukturfonds angeht, in der Schweiz sehr genau angeschaut. Und wir diskutieren halt verschiedene Optionen. Wir legen uns nicht fest. Ich würde denken, wenn man sowas verfassungsrechtlich absichert, wäre das die allersicherste Methode, weil das auch die Bindungswirkung stärkt. Ansonsten diskutieren wir auch verschiedene andere Optionen, aber für die drei Bereiche, die wir genannt haben, erschienen uns halt diese Mindestausgabequoten für die Bildung und für die Verteidigung am sinnvollsten und so einen fest installierten, sehr zuverlässigen, langfristig orientierten Verkehrsinfrastrukturfonds. Das war die Überlegung, und ansonsten haben wir natürlich auch andere Optionen uns angeschaut, haben aber für die Bereiche gesagt, das ist nicht das, was uns da überzeugt.
Ja, wenn ich. Also. Nur ganz kurz von meiner Seite. Wir sind zugegebenermaßen von der konkreten Implementierung der Vorschläge sowohl des Infrastrukturfonds als auch dieser Quoten, die Sie angesprochen haben für Bildung, Verteidigung, noch ein ganzes Stück weit weg. Manchmal haben wir konkretere Vorschläge, manchmal weniger. Bei Bildung ist es ja offensichtlich, dass es Ländersache ist. Und dass da einen Modus zu finden, das in einer irgendwie harmonisierten Weise zu implementieren, viel Legwork erfordern würde. Ich will aber hinzusetzen, dass vielleicht wir eher über das umgekehrte Problem nachgedacht haben. Unser Vorschlag ist ja im Grunde motiviert von der Schuldenbremse. Ja, die Schuldenbremse hat gesagt, wir wollen die Ausgaben nur für die Bevölkerung hier, jetzt und heute einschränken und an zukünftige Generationen denken, dass sie nicht so viele Schulden tragen sollen. Das können wir, sind wir alle einer Meinung, das kann verbessert werden, wie das umgesetzt wurde. Und jetzt sagen wir, aber das ist eigentlich nicht das einzige Problem. Wir müssen ja auch daran denken, was mit dem Geld, das wir haben, gemacht wird. Und wenn das dann umgesetzt wird, wenn damit Bindungswirkung, Instrumente sich ausgedacht werden, dann wird es vermutlich, da haben Sie schon recht, wieder irgendwelche Versuche zu geben, das zu umgehen. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man dafür sorgen, dass es effizient umgesetzt wird? Aber das heißt ja nicht, dass es nicht eine Verbesserung gegenüber dem Status quo ist.
Ja, vielleicht kann ich an der Stelle ergänzen. Es war ja heute schon zu hören, dass Herr Merz sich für eine Reform der Schuldenbremse offen zeigt, wenn das Geld dann richtig ausgegeben wird. Und darum letztlich geht es ja genau bei dem Vorschlag, den wir hier machen, nämlich dafür zu sorgen, dass irgendwelche Spielräume nicht allein immer nur für Konsum verwendet wird, der aktuellen Wählerschaft zugutekommt, sondern eben für Investitionen, die sich für die nächste Generation auswirkt. Wir haben es einfach mit zwei politökonomischen Problemen zu tun, die beide damit zu tun haben, dass die Politik dazu neigt, sich um die aktuelle Wählerschaft zu kümmern, deswegen Ausgaben auf Kosten der nächsten Generation finanziert. Das Problem hat die Schuldenbremse erfolgreich adressiert. Aber das zweite Problem ist eben, dass man, wenn man dann etwas ausgibt, das auch gerne für die aktuelle Wählerschaft macht, also Wahlgeschenke für aktuelle Wähler zu machen und nicht an die nächste Generation so stark zu denken. Das ist in den Bereichen wirklich mit Händen zu greifen, bei der Infrastruktur, bei der Bildung in gewissem Umfang, dann eben auch bei der Verteidigung. Und unsere Idee ist tatsächlich, ähnlich wie die Schuldenbremse, auch das zu regeln, indem man eine gesetzliche, möglicherweise sogar eine grundgesetzliche Regelung dafür bringt. Denn die beiden Probleme sind letztlich die gleichen politökonomischen Probleme. Einmal bezogen, wie viel gibt man aus, und einmal bezogen darauf, wofür gibt man es aus.
Frau Grimm.
Ja, vielleicht ganz kurz dazu. Ich bin, das sieht man ja auch an meinem Minderheitsvotum in dem Kapitel, etwas skeptisch, ob man tatsächlich in der aktuellen Situation diese harten Regelungen treffen kann und die auch eingehalten werden. Ich glaube, es ist wichtig, damit man die wirklich treffen kann, auch Spielräume zu schaffen. Und wenn man jetzt ganz konkret auf diesen Vorschlag Infrastrukturfonds abstellt, dann könnte man sich natürlich auch überlegen, und das ist eine Option, die ich dann eben auch noch eingebracht habe im Rahmen meines Minderheitsvotums, das tatsächlich als Infrastrukturgesellschaft aufzustellen, die außerhalb der Schuldenbremse und auch außerhalb der europäischen Fiskalregeln aufgestellt ist. Das ist Österreich gelungen, das so zu machen. Und das führt natürlich auch dazu, dass diese Infrastrukturgesellschaft auch eine eigene Verschuldungsfähigkeit haben könnte außerhalb der europäischen Fiskalregeln. Da muss man sich institutionell Gedanken machen, wie man das macht. Und dann muss man sich institutionell Gedanken machen, wie man dann dafür sorgt, dass dort, wo man Strukturpolitik betreiben will und es sich eben nicht durch Beiträge zum Beispiel finanzieren kann, wo der Staat dann als Auftraggeber agiert, um dann eben Infrastrukturprojekte auch über Fördermaßnahmen umzusetzen. Aber es wären natürlich Alternativen, die auf eine andere Art nochmal Spielräume schaffen würden.
Zusatz?
Ja, Herr Truger, Sie haben angesprochen, dass die Flexibilisierung der Schuldenbremse, die Sie ja schon vor einigen Monaten vorgeschlagen haben, zur Konjunkturglättung und für Nachholbedarfe sinnvoll sein kann. Sie sprechen in dem Gutachten auch eine mögliche goldene Investitionsregel für die Schuldenbremse an. Könnten Sie das noch einmal auseinander dividieren, wann Sie jetzt was vorschlagen für die Schuldenbremse?
Also wir haben die goldene Regel für die Bereiche, die wir diskutieren, nicht vorgeschlagen. Wir haben uns aber sehr ausführlich mit den Vor- und Nachteilen und auch Umsetzungsschwierigkeiten bei der goldenen Regel auseinandergesetzt. Und ich persönlich glaube, dass, so hat es auch die Bundesbank vorgeschlagen, man eine goldene Regel mit einer, also bezogen auf die Nettoinvestitionen, das können dann aber letztlich nur die VGR, also aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sein, dass man die verbunden mit einem Deckel, also 0,5 oder 1% vom BIP, sagen wir mal, dass man das so versieht, dass das funktionieren könnte. Im Kontext unserer Überlegung war jetzt das Problem, wir sehen aber ja den Nachholbedarf konkret in der Verkehrsinfrastruktur. Und da scheint uns ein solcher Fonds, der wirklich speziell darauf zugeschnitten ist, viel zielführender zu sein als so eine allgemeine Regel, mit der man dann ganz viel machen kann und vielleicht aber auch dann eben die Verkehrsinfrastruktur nicht hinbekommt. Die Verschuldungsmöglichkeit, die zusätzlichen Spielräume, die werden dauerhaft natürlich erstmal gering, solange wir nicht unter 60% des BIP sind. Wenn wir dann drunter wären, wären das immer 0,65% des BIP, also weiß nicht 25, 28 Milliarden, das ist recht viel. Aber was ich vielleicht auch noch sagen sollte, ist, es wird immer gesagt, ja, das würde jetzt ganz wenig bringen in der aktuellen Situation. Unser Vorschlag hat ja noch eine zweite Komponente, nämlich die schrittweise Rückkehr zur Regelgrenze der Schuldenbremse nach einer Notlage. Und das wäre natürlich etwas, was in der aktuellen Situation ungemein helfen würde, weil man dann jetzt nicht sozusagen 0-1 entscheiden muss, ist jetzt Notlage oder nicht. Und letztlich ist ja an dieser Notlagengeschichte die Regierung zerbrochen. Also dieses Problem wäre mit unserem Vorschlag aus der Welt, würde ich denken. Da müsste man sich schon also sehr besonders anstellen, um das in diesem Rahmen dann nicht hinzubekommen.
Die nächste Frage, Herr Jung.
Ja, angesichts der Berichterstattung über Ihr Gremium würde ich mal den Elefanten im Raum ansprechen. Könnten Sie mal kurz erklären, wie Sie es eigentlich noch schaffen, zusammenzuarbeiten?
Davon möchte ich was sagen.
Herr Wedding?
Vielleicht probiere ich es mal. Ich habe einige Freunde und Bekannte in Ihrem Metier, die mir erzählen, dass bei Ihnen auch mal gestritten wird. In den Redaktionen, in den Medienhäusern. Und bei Ihnen wird es ganz anders als bei uns, wahrscheinlich sogar mal persönlich oder auch hierarchisch oder sowas. Und trotzdem machen Sie jeden Tag oder jede Woche oder was immer Ihr Medium verlangt, eine gute Arbeit. Und genauso gehen wir auch vor. Also wir sind professionell bei der Arbeit, trotz gewisser Differenzen, die wir haben, in einem Punkt, der für die Erstellung des Jahresgutachtens jetzt nicht von zentraler Bedeutung ist.
Wer möchte?
Ich kann einfach vielleicht ergänzen. Wir haben in diesem Jahr ein Frühjahrsgutachten vorgelegt, wir haben jetzt ein Jahresgutachten vorgelegt, wir haben 3 Policy Briefs vorgelegt. Die Policy Briefs, das ist bei uns die Regel, werden einstimmig verabschiedet oder gar nicht. Das heißt, allein, dass wir es 3-mal geschafft haben, einen einstimmig vorgelegten Policy Brief zu verabschieden, zeigt, irgendwo klappt es dann schon.
Na gut, in Redaktionen zerren wir einander nicht vor Gericht. Herr Werding, darauf spielt ja die Frage ab. Frau Grimm, können Sie mal kurz erklären, weil Sie ja gegen den Ethikkodex sind, an welche ethischen Grundsätze Sie sich eigentlich halten?
Ja, ich würde jetzt die Klage, die ich ja selber nicht öffentlich gemacht habe, auch nicht kommentieren.
Darum habe ich
ja
nicht danach gefragt.
Es ist ja jetzt mittlerweile dann auch in den Medien bekannt, dass ich geklagt habe. Das habe ich auch bestätigt, aber es wird vor Gericht verhandelt und beeinträchtigt unsere Arbeit jetzt aktuell nicht. Und solange diese Regelungen nicht offengelegt sind, werden wir darüber uns auch nicht öffentlich austauschen können. Insofern ist das Thema damit eigentlich beantwortet. Und letztlich hatten die Kollegen ja schon gesagt, was ich auch bestätigen würde, dass wir eben gut zusammenarbeiten und die Gutachten erstellen und auch Policy Briefs einstimmig erstellen. Insofern denke ich, das zeigt ja auch, dass die Zusammenarbeit weiterhin möglich ist und dass da nicht mit interferiert.
Ich hatte aber gefragt danach, an welche ethischen Grundsätze Sie sich halten.
Ja, wir halten uns alle an die gesetzlichen Grundsätze, nach denen der Sachverständigenrat konstituiert ist. Es gibt ein Sachverständigenratsgesetz, das unsere Arbeitsweise festlegt. Es gibt eine Geschäftsordnung, die unsere Zusammenarbeit im Rat festlegt. Und daran halten wir uns alle. Und darüber hinaus gehen wir auch sorgsam mit unseren möglichen Interessenkonflikten um und äußern uns in der Regel nicht zu Dingen, wo wir uns selber befangen fühlen und nicht das Gefühl haben, zu äußern zu können. Aber letztlich gibt es den gesetzlichen Rahmen, an dem wir uns halten und in dem wir agieren.
Herr Krämer?
Eine Frage an Frau Schnitzer, vielleicht ein bisschen zur Priorisierung der 400 Seiten. Was sind so die 2, 3 wichtigsten Maßnahmen im wirtschaftspolitischen Bereich, die die nächste Regierung ab Mai umsetzen sollte?
Also ich glaube, das Erste und das wirklich Allerwichtigste ist, dass man sich in Zukunft darauf verständigt, auch Kompromisse einzugehen und die dann durchzuhalten, wenn ich das einfach mal so vorwegschicken darf. Denn es wird ja nicht einfacher in der Zukunft. Man wird ja auf absehbare Zeit vermutlich keine Regierung allein von einer Partei erleben. Und das heißt, man muss sich dann immer auf etwas verständigen. Wir haben in den letzten Gutachten auf eine ganze Reihe von Themen hingewiesen, die wirklich zentral sind. Ich darf noch mal auf das Gutachten von vor einem Jahr verweisen, wo wir auf das demografische Problem hingewiesen haben, die Rente, die nicht sicher ist, so wie wir sie aktuell haben. Und das Paket, was jetzt vorgelegt war, das Rentenpaket, Reformpaket 2, hätte das aus unserer Sicht sogar noch weiter verschärft. Insofern also, das ist ein Thema, was die nächste Regierung angehen sollte, um wirklich die Rente insofern zu stabilisieren, dass die junge Generation nicht mit zu hohen Beiträgen belastet werden. Das wäre also ein Thema, mit dem wir uns ganz sicher auseinandersetzen sollten in der nächsten Regierung. Wir haben das Thema zukunftsorientierte Ausgaben in diesem Jahr ganz besonders stark gemacht, weil es eben daran krankt, moderne Infrastrukturen zu haben, leistungsfähige Infrastrukturen. Man muss das, glaube ich, gar nicht lange ausführen. Da braucht man keine Statistik. Da muss man einfach nur mal mit der Bahn fahren, um zu wissen, dass es daran krankt. Die Tatsache, dass wir mehr Arbeits- und Fachkräfte brauchen, Zuwanderung ist auch ein Thema, was wir uns vor 2 Jahren sehr stark vorgenommen haben. Und was unser Produktionspotenzial eben eingrenzt. Wir wissen, die alternde Bevölkerung und insofern das Manko an Arbeits- und Fachkräften, das schränkt uns massiv ein. Dass wir an der Stelle dann auch auf das Thema eingehen müssen, wie schafft man längere Beschäftigung, da sind wir wieder beim Thema Rente, beziehungsweise Arbeitsanreize für Menschen, die im Bürgergeld sind. Das haben wir dann auch im letzten Jahr sehr ausführlich dargestellt, Reformen, die Arbeitsanreize geben und das System nicht belasten. Reformen, die die Arbeitsmöglichkeiten für Frauen stärker nutzt, nämlich Ehegattensplitting. Das sind alles Themen, die werden sicherlich nicht so einfach auch in der nächsten Regierung umzusetzen sein. Aber es heißt ja nicht, dass man es nicht trotzdem immer wieder betonen muss, dass wir hier wirklich Reformbedarf haben. Insofern also letztes Thema vielleicht noch Energie, dass man für günstige Energie sorgen muss durch das entsprechende Marktdesign. Das ist ja wiederum etwas, was momentan gerade dann sichtbar ist. Warum haben wir ein strukturelles Problem? Die Unternehmen haben ein Problem, weil sie hohe Energiekosten haben, weil sie hohe Arbeitskosten haben. Aber auch schauen wir uns an, warum läuft der Export nach China nicht so gut? Weil man nicht die richtigen Produkte hat. An der Stelle ist dann wiederum auch die Industrie gefragt, die Unternehmen gefragt, dass sie modernisieren. Wir betonen ausdrücklich, nicht nur die Politik, auch die Unternehmen müssen das schaffen, dass man die hohen Energie- und Arbeitskosten eben auch rechtfertigen kann durch noch bessere Produkte, die man für teures Geld verkaufen kann. Das war unser Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten. Das muss weiter hinbekommen. Das muss man weiter hinbekommen.
Herr Truge.
Ja, ich wollte nur kurz ergänzen, nochmal die Relevanz einiger der Vorschläge auch aktuell verdeutlichen. Also die Situation, dass die Deutsche Bahn Zuschüsse bekommt jährlich zu den Investitionen, also zur Infrastruktur, und dass sie nicht weiß, ob sie die wirklich bekommt und dass im Zweifel nach Kassenlage gekürzt wird, beziehungsweise dann das in Eigenkapitalhilfen oder Fremdkapitalzuschüsse, dass diese Situation so im Raum steht. Die ist natürlich ganz klar, dass das schädlich ist, weil sie damit keine stetigen Investitionen in einem zentralen Infrastrukturbereich hinkriegen. Und das wäre in unserer Lösung natürlich völlig anders und hätte automatischen positiven Wachstumseffekt. Und es gäbe übrigens ja auch Geld, weil aufgrund der Schuldenbremsenreform im Übergang jetzt aus der Notlage die notwendigen Spielräume da wären.
Ich wollte noch ganz kurz hinzufügen, also ich stimme meinen Vorrednern völlig zu, dass zum Beispiel das schon ewig völlig klare Thema, dass Rente so nicht lange funktionieren wird und dann, dass Arbeitskräfte und Arbeitskosten eigentlich der größte Faktor, Kostenfaktor sind, den wir festgestellt haben, der unsere preisliche Wettbewerbsfähigkeit am Zerstören ist und dass wir deswegen sowohl inländische als auch ausländische Fachkräfte dringend brauchen und hoffentlich eine sehr positive Einstellung gegenüber Maßnahmen zum Anlocken von ausländischen Fachkräften behalten, auch durch diesen Wahlkampf hindurch. Das wäre extrem wünschenswert. Aber ich wollte zugleich auf das eingehen, was Monika Schnitzer so als vorweggeschickt kurz erwähnt hat, zwar, dass es auch Kompromisse geben muss. Das ist nicht nur so eine allgemeine Einschätzung, es ist wirklich ganz konkret in den Daten zu sehen, dass der Faktor Unsicherheit, dass der Faktor, dass man nicht wusste, wo geht die Wirtschaftspolitik hin, sowohl auf Unternehmerseite als auch auf Konsumentenseite immer wieder zitiert wird und als Begründung angeführt wird, warum wir nicht in die Gänge kommen, warum zu wenig investiert wird und warum auf Konsumentenseite die Erhöhung des Konsums so viel schwächer ausgefallen ist, als jedes neoklassische Modell das vorgerechnet hätte. Das heißt, natürlich wünscht man sich, dass die bestmöglichen Leitlinien für die zukünftige Wirtschaftspolitik gefunden werden, aber fast genauso wichtig ist, dass man dann bei denen bleibt und sich auch darauf verlassen kann, dass sie längerfristig durchgeführt werden.
Dann Herr Böcking.
Ja, ich hätte zwei Fragen, wenn Sie erlauben. Zum einen auch nochmal zur Ampelkoalition. Es fällt ja auf, dass Sie im Gutachten einige Reformoptionen haben, die Ampel sich auch vorgenommen hatte, beziehungsweise die Thema waren, zum Beispiel der Verkehrsinfrastrukturfonds, wo Herr Wissing schon mal zumindest so einen zaghaften Vorstoß gemacht hatte, oder natürlich die Lockerung der Schuldenbremse, wo es aber keine Mehrheit gab. Sehen Sie unter diesen Vorzeichen das Ende der Ampel jetzt vielleicht, um den früheren Finanzminister zu zitieren, auch als eine Befreiung? Sprich, kann ein anderes Bündnis vielleicht mehr davon umsetzen? Und dann noch eine Detailfrage an Frau Professor Malmendier, diese regulatorischen Sandkästen, wenn ich es richtig übersetze, wie muss man sich das vorstellen? Das klingt ja reizvoll für die Unternehmen, aber nicht ganz ungefährlich für alle anderen. Danke.
Ich kann gerne anfangen, durchaus mit beiden Fragen, und dann können die Kollegen ja noch ein bisschen mehr auf die Befreiung oder nicht eingehen. Und zwar zu diesem Punkt denke ich sehr wohl, dass das eine Möglichkeit ist, diese Befreiung, wenn Sie so nennen wollen, aber nur dann, wenn nicht nur der Wahltermin entschieden ist, der ja jetzt entschieden ist, und nicht nur gewählt worden ist, sondern wenn sie eine Koalition gefunden hat, die eindeutige, verlässliche Signale setzt und dann bei diesen Leitlinien bleibt. Diese Unsicherheit, dieses ständige Hin- und Herauszunehmen scheint von enormer Wichtigkeit zu sein, sowohl für die Unternehmen als auch für die Konsumenten. Leider Gottes gibt es auch genau das umgekehrte Szenario. Wer weiß, wie die Wahlergebnisse sein werden? Wer weiß, ob da die Einigkeit, ob uns da nicht die Einigkeit der Ampel noch als wunderbares Ideal erscheint im Vergleich zu dem, was uns als nächstes erwartet. Das ist meines Erachtens noch überhaupt nicht klar. Deswegen war diese Diskussion, wann genau der Wahltermin, na gut, das ist ein Faktor, aber das Wichtige ist, wann steht denn fest, wo die Fahrt hingeht. Insofern gibt es durchaus das gegenteilige Szenario. Zu den Sandkästen, da haben wir uns vom UK von Großbritannien inspirieren lassen, dass halt ein Land ist, das im Fintech-Bereich durchaus eine Rolle gespielt hat, jetzt nicht die Rolle der USA, die vielleicht so 50% des Kapitals, das für Fintechs geraced wird, findet dort statt, aber die sich durchaus auch von also 15% auf 20%, die mal China eingeholt haben, dass da auch eine große Rolle spielt, fortbewegt haben und die mit dieser Idee aufgekommen sind. Das sind in der Tat, also ja, Sandkästen, Experimentierräume könnte man vielleicht sagen, wenn man jetzt nicht das Sandförmchenbild haben will. Und wenn wir uns da an das UK anlehnen, kann man es sich so vorstellen, also die hatten zum Beispiel ein Programm, wo für 6 Monate eine Kohorte ausgewählt wurde von Unternehmen, von einer gewissen Anzahl von Unternehmen, die dann ein bisschen enger betreut wurden. Also die hatten sozusagen ihren Caseworker, der war in ihrem Fall dran und hat ihn nicht nur Vereinfachungen im regulatorischen Umfeld gegeben. Also es werden bestimmte regulatorische Hürden gesenkt, jetzt nicht Geldwäsche oder welche, die uns sehr wichtig sind, aber welche, die das Leben vielleicht gerade am Anfang ein bisschen schwer machen können. Und es wird ihnen auch geholfen. Es wird auch, so ähnlich wie bei VCs, gibt es auch Mentoring, wie man mit diesen Regulatorien umgehen kann. Gleichzeitig hat die Auswahl in diese Kohorten von einem Sandkastengrüppchen, das man aufgenommen wurde, dazu geführt, dass diese Unternehmen viel Aufmerksamkeit bekommen haben, es ihnen leichter gefallen ist, von externen Kapitalgebern Geld zu bekommen. Und so etwas mehr oder weniger sehr ähnlich umzusetzen, würde sich anbieten. In der Tat, nachdem UK das angefangen haben, haben über 50 andere Länder ähnliche Experimente durchgeführt. Die scheinen auch alle recht erfolgreich zu sein. Nur in der EU gibt es genau das noch nicht. Es gibt so ein paar verwandte Dinge, die ausprobiert wurden. Aber das schlagen wir vor. Das würde dann vermutlich auch auf EU-Ebene sein. Und ich möchte auch betonen, dass es nicht nur den Vorteil hat, den ich vorhin herausgestellt habe, dass es diese jungen Unternehmen, dass denen eine Chance gibt, größer zu werden und in Deutschland dann auch zu wachsen. Es gibt gleichzeitig dem Regulator die Möglichkeit zu überlegen, wo bewegt sich das denn hin? Wo könnten denn die Risiken sein? Wir denken immer, wir müssen ex ante alles wissen. Nee, wir müssen auch lernen, oder wir, der wer auch immer reguliert, muss auch lernen, wo die Risiken sein können bei Schnittstellen zu Banken. Wo müssen wir uns hier Sorgen machen? Und das ist eigentlich sehr schön, weil dadurch viel Daten erzeugt werden und zeitnah beobachtet werden.
Aber wenn ich kurz nachfragen darf, hat da nicht jeder Wettbewerber dann die Möglichkeit zu sagen, Moment, warum haben die diesen Vorteil bekommen und sind damit groß geworden und ich nicht?
Ja, so wie es durchgeführt wurde, haben sich immer sehr viele beworben um die Handvoll von Plätzen, die es gab. Aber dadurch, dass dann alle 6 Monate es nochmal neu probiert wurde, hatte man eine gute Chance, beim nächsten Mal dabei zu sein. Ich fand in der UK-Version auch sehr schön, dass strikt betont wurde, dass es sich um wirklich innovative Ideen handeln soll, nicht nur irgendwie ein Abklatsch und das machen wir jetzt irgendwie so ein bisschen günstiger und der Gesamtwohlfahrt des Landes helfen sollte. Das hat anscheinend im UK dazu geführt, dass es diesbezüglich keinen Streit gäbe und das ist genau das, was wir brauchen. Probieren wir es doch mal.
Dann Herr Truge wollte sich noch äußern, ne? Oder?
Du hast es ja. Oder?
Bitte.
Nur kurz zum ersten Teil Ihrer Frage natürlich. Man muss, glaube ich, eines berücksichtigen. Der Sachverständigenrat, so wie er konstruiert ist, berät nicht immer die jetzige Bundesregierung, sondern die Bundesregierungen. Und kümmert sich dabei für eine gründliche Bearbeitung von Themen, die mittel- bis langfristig wichtig sind, nicht immer um die engen Restriktionen, die sich kurzfristig ergeben. Also hätten wir irgendwie am 6. November abends mit da gesessen bei der Frage, wie lösen wir das Problem mit dem Bundeshaushalt 25, wir hätten, glaube ich, nicht aus dem Gutachten heraus dazu direkt beitragen können. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Sondern wir haben Themen wie die Schuldenbremse, als wir Anfang des Jahres uns darauf gesetzt haben, war absehbar, dass der Bundestag in seiner jetzigen Zusammensetzung diese Änderung nicht vornehmen wird. Es ist auch nicht klar, dass der nächste Bundestag in einer Zusammensetzung, die wir nicht kennen, in der Lage sein wird, da Änderungen vorzunehmen. Unabhängig davon schreiben wir auf, was aus unserer Sicht eben mittel- bis langfristig sinnvoll wäre. Und auch so der Versuch dann jetzt durch institutionelle Vorkehrungen die langfristigen, also die investiven, die zukunftsorientierten Ausgaben des Staates zu stärken, das ist ein Angebot. Die kurzfristigen Probleme, die Frage, wo kriegen wir jetzt gerade noch 12 Milliarden her oder so, die lösen wir damit nicht. Und trotzdem machen wir da, glaube ich, wichtige Vorarbeit für eine nächste Bundesregierung. Die Kolleginnen und Herr Truge haben ja auch schon auf vieles hingewiesen, was man da mitnehmen muss.
Frau Grimm?
Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass jetzt relativ schnell Klarheit herrscht, also Wahlen abgehalten werden und die Hoffnung ist schon, dass eine zukünftige Regierung auch die Kraft findet, wichtige Reformen anzugehen. Rente wurde schon erwähnt. Ich glaube, generell kann man so ein bisschen Pi mal Daumen darüber so nachdenken, dass man denkt, naja, die Sozialausgaben sollten eben nicht stärker ansteigen als das Wachstum. Und gegeben, dass wir aktuell eigentlich eine Stagnation haben, ist schon unmittelbar klar, dass das sehr herausfordernd ist, auch politisch sehr herausfordernd ist. Das heißt, man muss eben Wachstum generieren. Und da fragt sich eben, hat man die Kraft im Bereich Energie, im Bereich Klimaschutz, im Bereich auch Wohnungspolitik, was wir aufrufen, die nötigen Reformen voranzubringen. Ich glaube, man muss auch sehen, dass im Rahmen der europäischen Fiskalregeln gerade nicht so viele Spielräume da sind. Deutschland ringt mit der EU-Kommission um eine Lösung über einen Anpassungspfad der Schulden. Und die Lösung ist nicht einfach. Das ist aufgeschoben worden, noch unter der vollständigen Ampelregierung. Und das ist jetzt noch ausstehend sozusagen, aber es ist nicht so einfach. Es wird ein bisschen einfacher dadurch, dass der Nachtragshaushalt wahrscheinlich nicht beschlossen wird. Aber viele Spielräume sind dann nach EU-Fiskalregeln nicht da. Und wenn wir die jetzt gleich ignorieren, dann hat das auch eine Signalwirkung für andere sehr hoch verschuldete europäische Mitgliedstaaten. Das heißt, für den Zusammenhalt in der EU ist es schon wichtig, dass man jetzt diese gerade neu verhandelten EU-Fiskalregeln auch ernst nimmt in Deutschland und nicht als eigentlich relativ gut dastehendes Land mit Blick auf den Schuldenstand gleich sagt, so ist das eigentlich nicht so wichtig. Insofern, das wird eine sehr herausfordernde Situation sein und man kann einer zukünftigen Bundesregierung da wirklich viel Kraft wünschen, um sich diesen Problemen zu stellen. Das sind keine einfachen Probleme, denn die Ausgabenanstiege, die stehen ja aus, wenn man die aktuellen Institutionen nicht reformiert.
Herr Truger? Ja, ich wollte nur kurz noch mal ergänzen, also die Frage mit Befreiung oder Nichtbefreiung. Also was jetzt eine zukünftige Regierung macht, wissen wir nicht. Die Hoffnung ist natürlich, dass da am Ende eine gute Wirtschaftspolitik bei rauskommt. Aber aktuell von einer Befreiung zu sprechen, ist schon sehr seltsam. Es sei denn, man hatte als Maßstab nur, dass es sozusagen chaotisch und katastrophal weitergeht. Was jetzt aktuell passiert, ist natürlich... sind Risiken für die Konjunktur, die dadurch entstehen. Es gibt eine Wachstumsinitiative, die umgesetzt werden soll. Die haben wir als Positivrisiko in unserer Prognose drin. Das heißt, die würde hätte tatsächlich einen kleinen spürbaren Effekt, kurzfristig, mittelfristig einen größeren. In der Prognose sind verarbeitet die Steuersenkungen bei der kalten Progression, beispielsweise Kindergeld und so weiter. Wenn das jetzt nicht kommt, ist das ein negativer Impuls. Das heißt, das kommt jetzt zu einer ganz schlechten Zeit, wo die Konjunktur sich nicht erholt, kommt jetzt sozusagen diese Unsicherheitsphase mit ein paar restriktiven Impulsen zusätzlich. Das ist ganz schlecht, das finde ich persönlich nicht befreiend, das finde ich eher beunruhigend.
Frau Schnitzel.
Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir sind am 6. November morgens aufgewacht und Trump war gewählt. Und am Abend sind wir ins Bett gegangen und die Ampel war am Ende. Und die Schlagzeilen, ich habe sie über den Tag beobachtet, sind von Trump zur Ampel gewechselt. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist und sich selbst nicht zu wichtig nimmt, dann ist die Wahl in den USA das viel wichtigere Ereignis an diesem Tag gewesen, für die Welt insgesamt. Das ist eigentlich ein Zeitpunkt, wo wir hätten zusammenstehen müssen, wo Deutschland eigentlich eine sehr wichtige Rolle spielen müsste, um in der EU dafür zu sorgen, dass wir gemeinsam auftreten und uns darauf verständigen, wie gehen wir jetzt mit dem zukünftigen Präsidenten um? Wie werden wir denn verhandeln mit ihm? Was, wenn er jetzt wirklich diese Zölle uns androht? Wie gehen wir damit um? Und an der Stelle spielt Deutschland auch noch in einem zweiten Punkt eine wichtige Rolle. Wir sehen, das Wachstum in Deutschland ist sehr bedauerlich gering. Die anderen Länder stehen besser da. Früher war es so, dass Deutschland die Wachstumslokomotive war. Dieser Aufgabe werden wir in dem Sinne auch gerade nicht gerecht. Und das werfen uns ja Weltbank, IMF und so weiter, alle werfen uns das vor. Und auch da sollten wir eigentlich schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Also wir sollten uns vielleicht selber nicht so wichtig nehmen, sondern dafür sorgen, dass wir die Rolle, die wir eigentlich spielen müssten, dann doch auch wirklich spielen.
Normalerweise muss ich ja mal um Fragedisziplin bitten, aber in diesem Fall muss ich auch mal um Beantwortungsdisziplin bitten, sonst kommen wir heute, wären wir nicht mehr fertig. Ich habe noch 6, 7 Leute, Kolleginnen und Kollegen auf meiner Liste.
Genau, bitte. Ich würde meine Frage nur an Monika Schnitzer richten. Ich habe im Gutachten relativ wenig dazu gefunden, was Sie vorschlagen gegen die Schwäche der Industrie und auch gegen die Schwäche im Export. Könnten Sie dazu ein bisschen was sagen, was geschehen müsste, auch mit Blick auf die nächste Bundesregierung? Bitte möglichst konkret, also nicht nur die Angebotsbedingungen müssen sich verbessern.
Und ich habe ja sehr klar eben in dem Konjunkturbericht auch gesagt, was das Problem ist. Das sind die Arbeitskosten, das sind die Energiekosten und das sind die nicht konkurrenzfähigen Produkte. Das ist im Konjunkturbericht klar benannt und dementsprechend kann man sich auch klar daraus ableiten, wo was passieren muss. Das findet in der aktuellen Diskussion ja auch statt, wenn man sich anschaut, was bei VW gerade diskutiert wird. Will man da wirklich nur Arbeitsplätze so erhalten in der Form, selbst wenn man die Produkte nicht mehr hat? Was muss man machen? Das ist ganz klar, die Produkte müssen besser werden, die Produktivität muss besser werden. Das hatten wir im letzten Jahresgutachten auch sehr ausführlich beschrieben, unsere Wettbewerbsfähigkeit, dass die ein Problem ist und dass wir unsere Produktivität steigern müssen. Das ist über die verschiedenen Jahresgutachten immer wieder verteilt aufgerufen worden und an der Stelle jetzt im Konjunkturbericht ist es klar benannt worden.
Nachfrage, wenn Sie sagen, die Arbeitskosten müssen sinken, an was denken Sie da konkret? Also es wurde ja zuletzt zum Beispiel in Deutschland darüber nachgedacht, ob man die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in den ersten Tagen einschränken sollte. Andere Dinge, damit mehr Menschen arbeiten, die Arschhochprämie für Bürgergeld im Hänger wurde mal diskutiert. Was konkret würden Sie da vorschlagen?
Also eigentlich sind Arbeitskosten etwas, was die Tarifparteien unter sich ausmachen. Dass wir momentan in einer Situation sind, allein durch die demografische Entwicklung, wo das Arbeitsangebot auf der besseren Marktseite ist, weil es eben gar nicht so viel Arbeitsangebot gibt, das ist offensichtlich. Wenn das dazu führt, dass die Löhne entsprechend hoch sind, wobei die aktuellen Tarifabschlüsse sehen jetzt gar nicht danach aus, aber wenn das dazu führen würde, dann müssten die Unternehmen darauf reagieren und besser mehr automatisieren, produktiver werden. Das ist dann auch genau das, was zusammenpasst. Durch mehr Automatisierung dafür zu sorgen, dass wir mit weniger Fachkräften zurechtkommen und dass die hohen Löhne, die für sich reklamieren können in einer Marktwirtschaft, dass die dann auch bezahlbar sind. Und am Ende dafür sorgen, dass man Produkte hat, die auch zu hohen Preisen weiterhin gekauft werden.
Frau Kirschner.
Mareike Kirschner, Mediengruppe Bayern. Ich würde vielleicht von Herrn Werding kurz wissen, wie problematisch sehen Sie jetzt denn die voraussichtlich vorläufige Haushaltsführung, die bis mindestens Sommer ja wahrscheinlich durchzieht sich für die wirtschaftliche Lage?
Sommer wäre natürlich jetzt schon verdammt lang. Wir haben einen Wahltermin jetzt Ende Februar und Sie rechnen dann noch die voraussichtliche Länge von Koalitionsverhandlungen mit. Zu wünschen wäre, dass das schneller geht. Vorläufige Haushaltsführung hat in Deutschland, glaube ich, schon relativ große Spielräume für Ausgaben. Alles, was gesetzlich verankert ist und so weiter, kann gemacht werden. Die Unsicherheiten, die es gibt, beziehen sich dann zum Beispiel, Herr Truger hat das angesprochen, auf die im Grunde entscheidungsreifen Ausgaben für die Bahn, die sind noch modifiziert worden, aber nicht mal, ob die fließen, ist jetzt sicher. Wobei da eine rechtliche Klärung natürlich noch notwendig ist. Da gibt es eine gewisse Unsicherheit, welche Investitionsprojekte als begonnen gelten und welche dann im Grunde zusammengehörig sind, sodass sich das übertragen lässt und Ähnliches. Ich würde hoffen, dass man da nicht ins Tricksen kommen muss, sondern dass man relativ schnell entweder Entscheidungen über so ein paar Projekte noch hinbekommt oder dass wir tatsächlich eben nicht bis zum Sommer warten müssen. Also vorläufige Haushaltsführung in Deutschland ist großzügiger, als Sie kennen das vielleicht, so diese Lockdown-Maßnahmen in den USA, das braucht es bei uns ja nie. Aber ja, das, was im Grunde zukunftsorientierte Ausgaben erlaubt, das, was uns so wichtig ist, gerade in diesem Jahresgutachten, da geht es tatsächlich darum, dass man solide im Haushalt verankerte Entscheidungen bräuchte. Und je kürzer die Zäsur, desto besser.
Kurze Nachfrage, aber also Sie sagen jetzt, hoffentlich dauert es nicht bis Sommer, aber also eben, wir kennen es ja alle.
Vielleicht. Ja, also gut, man müsste wirklich noch mal prüfen, und das ist eine rechtliche Frage, was genau davon erfasst ist. Und das muss man eben auch konkret im Hinblick auf frühere Beschlüsse, nicht was in früheren Bundeshaushalten aufgetaucht ist, was in Kabinettsbeschlüssen verankert ist, hat da einen anderen Rang als Dinge, die zuletzt im Gespräch waren. Und das muss man im Grunde in dem Lichte dann einmal sortieren. Und wahrscheinlich wird das desto bindender, je länger man tatsächlich in das nächste Jahr hineinfahren muss mit einer vorläufigen Haushaltsführung, weil man nicht sich darauf berufen kann, die Dinge, die wir jetzt machen, wo der Finanzminister dann Mittel freigeben kann, auch ein Geschäftsführender, tatsächlich sagen kann, das ist rechtlich abgesichert.
Herr Kollege.
Frau Schnitzer, Sie hatten am Anfang Versäumnisse in der Wirtschaft und in der Politik angesprochen. Vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen in beiden Bereichen. Wo sehen Sie da die größten Versäumnisse der letzten Jahre? Wer hat da was versäumt?
Nun, das Thema, was wir immer wieder ansprechen, das ist die Versäumnis einer Rentenreform. Das ist ja ein Problem, was sich nun wirklich mit Ansage aufbaut. Man weiß ja, wie viele Kinder kommen auf die Welt. Man weiß, wie sich Lebenserwartungen verändern. sagen seit vielen Jahren schon, dass ich da etwas tun muss. Und das ist etwas, was nicht nur in dieser Regierung, auch in der Vorgängerregierung schon versäumt wurde, das jetzt wirklich anzugehen. Über die Infrastruktur haben wir auch schon lange geredet. Und auch das ist etwas, was mit Ansage passiert ist. Man ist hier auf Verschleiß gefahren und hat die Modernisierung nicht durchgeführt. Wir müssen uns nur die Digitalisierung in der Verwaltung anschauen. Auch das ist einfach nicht passiert. Da sind also eine ganze Reihe von Themen. Bildung haben wir jetzt wirklich auch schon sehr oft angesprochen, in der Pandemiephase ganz besonders. Da sind die Versäumnisse besonders eklatant gewesen. Aber auch jetzt, man muss sich die mediokren Ergebnisse bei den PISA-Studien anschauen. Da sieht man, da ist einfach nicht das passiert, was ein Land braucht, das davon lebt, dass es gut ausgebildete Menschen hat, die dann interessante Produkte entwickeln, die man dann wiederum effizient produziert. All das sind Versäumnisse, die sich jetzt in dem Politikbereich aufgebaut haben. Und nochmal, wir sprechen auch die Unternehmen an. Wir haben es dieses Mal im Bereich Finanzwesen angesprochen, dass da wir bei der Digitalisierung einfach nicht mitspielen, bei diesen digitalen Produkten. Es ist ganz offensichtlich, KI wird in Zukunft der Treiber sein. Wenn man sich mal anschaut, was McKinsey auflistet als die Produkte, mit denen man in Zukunft Geld verdienen wird, das sind im Wesentlichen KI-basierte Produkte. Und da fragt man sich, ist unsere Automobilindustrie dabei? Können die autonomes fahren und kriegen sie das auf den Markt zu einem Preis, sodass es verkaufbar ist? Das sind die Themen, über die sich die Industrie dann Gedanken machen muss. Und Pharma beispielsweise ist auch so ein Bereich. Das ist ein Zukunftsbereich. Sind wir da gut aufgestellt? Haben wir da das nötige Regularium? Oder bremsen wir die Unternehmen ein, indem wir mit Datenschutz und sonstigen Vorgaben sie vielleicht dann doch zurückhalten? Also da kann man jetzt die einzelnen Bereiche durchgehen und sagen, da ist vielleicht noch nicht genug passiert.
Dann Herr Jessen.
Ja, ich möchte, Hans Hessen, freier Journalist, ich möchte doch noch einmal die Frage der Zusammenarbeit im Gremium und die öffentliche Wahrnehmung thematisieren. Frau Grimm, Sie haben ja selber von möglichen Interessenkonflikten gesprochen in Ihrem Statement. Das wird auch im Begriff der Befangenheit ausgedrückt. Wann haben Sie sich das letzte Mal im Gremium befangen gefühlt? Erweckt es nicht automatisch nach außen den Eindruck von möglicher Befangenheit bei Energiefragen, wenn Sie gleichzeitig Aufsichtsratmitglied eines großen Energieunternehmens sind?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Themen. Die haben ja jetzt mit Energie relativ wenig zu tun. Also das aktuelle Gutachten befasst sich mit Infrastrukturbildung, Verteidigung, Wohnen. Und das sind alles Themen hier, digitale Innovationen im Bankensystem, das sind alles Themen, die da erstmal nicht betroffen sind. Ich möchte nur noch mal ganz kurz erklären, wie wir zusammenarbeiten. Es gibt das Sachverständigenratsgesetz, es gibt inhaltliche Auseinandersetzungen in der Sache im Rat. Wenn wir andere überzeugen, dann konvergieren wir zu gemeinsamen Texten. Jedes Ratsmitglied kann in den gemeinsamen Texten Argumente einbringen, die anderen auch akzeptieren und zu verarbeiten bereit sind. Insofern sind die gemeinsamen Texte natürlich aus einem Aushandlungsprozess und aus einer inhaltlichen Auseinandersetzung entstanden. Wenn es Divergenzen gibt im Rat, dann sind die auch klar ausdifferenziert. Dann sind die Argumente sogar noch klarer ausdifferenziert, weil ja dann sozusagen ein Minderheitsvotum gegen die Mehrheitsmeinung steht und man die Argumente nachlesen kann. Es geht ja um die Sachargumente, die da bereitgestellt werden. Und deswegen würde ich schon darum bitten, dass man die Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten, hier auch ernst nimmt. Es gibt eine gesetzliche Grundlage. Das Parlament hat auch in vergangenen Auseinandersetzungen, vergangenen Parlamentsdebatten für diese Regeln gekämpft und sich dafür ganz konkret ausgesprochen. Und wenn die Rahmenbedingungen des Sachverständigenrats geändert werden sollen, dann wäre das eine Sache des Parlaments, das zu tun.
Ja, Anschlussfrage an Frau Schnitzer. Im Gegensatz zur optimistischen Redaktionsstreitkultureinschätzung von Herrn Professor Werding, der frühere Generalsekretär des Rates, Michael Hüter, insofern durchaus ein Fachmann, glaube ich, hatte ja gesagt, die bekannt gewordenen Zwistigkeiten hätten dem öffentlichen Ansehen des Rates schon jetzt enorm geschadet. Sie haben, und darüber geht dann ja auch der juristische Streit, einen Ethikkodex formuliert. Warum ist dieser Ethikkodex bislang nicht öffentlich bekannt? Er könnte doch nur zu einer Versachlichung der Debatte auch im Vorfeld des Prozesses beitragen.
Mhm. Wir haben uns mithilfe einer Anwaltskanzlei einen solchen Ethikkodex gegeben. Das heißt, wir haben uns beraten lassen, was könnte in so einem Kodex drinstehen. Das haben wir auch lange zu fünft beraten, mithilfe auch, wie gesagt, dieser Kanzlei. Wir sind dann übereingekommen, und das war auch Teil einer vertrauensbildenden Maßnahme, den Kodex erst einmal nicht offen zu legen, was nicht ausschließt, dass man ihn nicht doch irgendwann offenlegt. Die Praxis bei anderen Gremien, beispielsweise Monopolkommission, beispielsweise Beirat beim Bundesministerium der Finanzen, ist so, dass sie das nicht offengelegt haben. Und wir waren mit denen viel im Austausch, warum und wieso. Ich glaube, ich will nicht kommentieren, was die gesagt haben, warum sie es nicht machen. Aber jedenfalls gibt es durchaus Gremien, die das bisher nicht so gemacht haben. Und uns erscheint es gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass dagegen geklagt wird, ist auch wirklich der falsche Zeitpunkt, weil man jetzt natürlich auch nicht dem vorweggreifen will, was das Gericht entscheiden wird. Wenn also jetzt einzelne Passagen da in der Öffentlichkeit diskutiert und auseinandergenommen werden, dann ist das vielleicht auch nicht so unbedingt so respektvoll dem Gericht gegenüber. Aber nochmal, wir haben nie ausgeschlossen, dass wir das offenlegen. Der Punkt war, wir haben das im ersten Moment nicht offengelegt und dann sind wir von der Ereignis, sozusagen von der Entwicklung überrannt, überrascht worden, dass danach auch wirklich nach sehr kurzer Frist schon geklagt worden ist. Und das war dann nicht mehr der Zeitpunkt, wo man das ändern wollte.
Herr Saffelberg.
Ja, ich komme aus den Niederlanden. Die Regierung in ihrem Land, die ist zerbrochen über die Haushaltsstreitigkeiten. Das hat auch das Ausland wahrgenommen, also die Haushaltsstreitigkeiten zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt, glaube ich. Also die Probleme, die sind also da. Was macht man dagegen? Ich hatte was gehört von Flexibilisierung der Schuldenbremse und auch Infrastruktur. Aber die anderen Themen, die auch angesprochen wurden, zum Beispiel Bildung und Verteidigung, sehr große Themen, ja. Sie wissen, was bedeutet das, wenn aus Amerika zum Beispiel 3 statt 2% gefordert wird. Das wird, also schon jetzt ist der Haushalt von der Bundesrepublik, hat fast 10 Jahre zu spät darauf reagiert, um diese 2% zu bedienen. 3%, ich möchte gar nicht dran denken, was das bedeutet. Also angesichts dieser Lage würden Sie dafür plädieren, nicht nur bei Infrastruktur vielleicht eine Flexibilisierung vielleicht zu sehen, sondern vielleicht auch eben bei der Verteidigung, weil das Sondervermögen vielleicht irgendwann doch aufgebraucht ist, beziehungsweise bei der Bildung. Also haben Sie da, ich sehe ein Fünfergremium, haben Sie da vielleicht eine Einheitsmeinung, das ist bestimmt schwierig, aber was bedeutet das oder müsste man tatsächlich angesichts dieser Lage, wo Sie selbst gesagt haben, die Wahl in den USA ist vielleicht wichtiger als das Zerbrechen der Ampel, haben Sie da eine Meinung, ob man dann da vielleicht eine Notlage oder irgendwie etwas außerhalb von dem Haushalt besprechen muss? Und vielleicht erlauben Sie noch ein kleines Wort zu Tenet, weil Sie gesagt hatten, billige Energie wäre wichtig für Deutschland. Also es ist die Rede davon, dass vielleicht der neue Finanzminister Cookies, dass er möglicherweise dann doch in dieser Übergangszeit das Tenet-Netz zurückkaufen könnte. Wie sehen Sie das?
Vielleicht fange ich mal an. Also zum Tenet-Netz kann ich nichts sagen. Ich gebe Ihnen völlig recht, die Lage ist extrem dynamisch. Das heißt, wo wir in 14 Tagen in 2 Monaten sind, was so Anforderungen an den Bundeshaushalt der nächsten Jahre sind, das ist nicht ganz vorhersehbar. Wir haben, das möchte ich noch mal betonen, über die Finanzierung zukunftsorientierter Ausgaben strikt in einem Rahmen nachgedacht, der bedeutet Einhaltung der geltenden Fiskalregeln, eventuell mit einer Flexibilisierung, aber einer kleinen, Sie können das nachlesen in unserem Policy Brief, einer kleinen Flexibilisierung der deutschen Schuldenbremsenregeln. Da gibt es ja auch noch die EU-Fiskalregeln. Das heißt auch, Herr Olk, um das nur kurz zu betonen, wir haben andere Dinge angeschaut, die in der öffentlichen Diskussion waren, wie diese goldene Regel Plus. Das hat der Sachverständigenrat 2007 mal für das Konzept anstelle einer Schuldenbremse gehalten. Der wissenschaftliche Beirat des BMWK hatte sich dafür ausgesprochen. Wir diskutieren das in unserem Gutachten, aber machen es eben nicht zu unserer Option. Und ebenso auch Sondervermögen und Ähnliches. Wenn nach unseren Regeln der Bundeshaushalt irgendwie gefahren werden sollte, hat man immer noch das Problem, dass da sehr viel zementiert ist, versteinert ist kurzfristig und wir denken an eine Situation, wo man über 2-3 Jahre Anpassung hinbringt, dass man das tatsächlich einhalten kann, wie wir es empfehlen. Wenn binnen 2 Monate neue Forderungen zu Verteidigungsausgaben neuer Höhe aus den USA kommen und man im NATO-Verbund im Zusammenspiel zwischen europäischen Sicherheitsinteressen und USA dazu kommt, dass man das einhalten muss, dann ist das tatsächlich mit den gegebenen Rahmenbedingungen nicht darstellbar. Dann ist möglicherweise, aber das ist eine Situation im nächsten Frühjahr und nicht jetzt, sowas wie ein neues Sondervermögen Bundeswehr nötig. Aber das muss man abwarten. Und für die Herausforderungen, die wir momentan sehen, sehen wir mittelfristige Anpassungsmöglichkeiten, das ohne zusätzliche Verschuldung hinzubekommen.
Kommen wir mit dir.
Noch ganz kurz hinzuzusetzen, ein Schritt nach dem anderen. Also in Deutschland haben wir es ja noch nicht mal geschafft, diese moderate, stabilitätsorientierte Reform der Schuldenbremse, wie wir sie zum Beispiel vorgeschlagen haben und ähnlich auch andere Institutionen umzusetzen. Und jetzt hören wir, also wie Frau Schnitzer vorhin sagte, dass es vielleicht in der CDU auch von Herrn Merz da eine Öffnung gäbe, wenn denn die Ausgaben richtig eingesetzt werden. Dann könnte man ja sozusagen vorschlagen, nehmen Sie unseren neuen Vorschlag, unsere Myopiebremse, unsere Kurzsichtigkeitsbremse und verbinden Sie damit mit einer Reform zum Beispiel. Also wir wollen erstmal helfen, dass die ersten Schritte in die Wege geleitet werden. Und da könnte halt diese Fixierung auf die langfristig relevanten Ausgaben unter Umständen vielleicht helfen.
Dann?
Ich hatte ja zu Tenet auch
gefragt. Tenet, genau, das war noch offen. Will sich da jemand äußern?
Also, ich finde es sehr, sehr schwer vorstellbar, dass man das in dieser kurzen Zeitspanne jetzt über die Bühne bringt. Aber ich halte es nicht für unmöglich, dass man da noch mal guckt, was geht. Vor dem Hintergrund der Bemühungen, die ja schon stattgefunden haben. Aber das dürfte ein dickes Brett zu bohren sein.
Ja, vielleicht eine Nachfrage, weil Sie, also Sie scheinen sich mit Energie auszukennen. Das ist ganz gut. Also ich weiß nicht, ob... Ob es diesen Spielraum natürlich auch gibt, weil Sie verstehen, das wird sehr, 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 sehr teuer und ich glaube, es ist nicht so vorgesehen.
Das ist einer der Gründe, die das verhindern könnten, dass das aktuell nicht finanzierbar ist.
Genau, also da wird noch drüber zu sprechen werden. Also Infrastruktur habe ich verstanden. Dafür soll es vielleicht diesen Fonds geben oder vielleicht diese für den Verteidigungs-Sondervermögen. Aber was ist mit Bildung? Das hatten Sie auch angesprochen. Soll dafür auch ein Fonds oder eine Lage erklärt werden? Gehört das alles zusammen oder wollen Sie das alles einzeln außerhalb des Haushalts nehmen?
Ja, ich kann ganz kurz nochmal sagen, also das sind 3 Bereiche und wir diskutieren halt unterschiedliche Möglichkeiten und dann sagen wir, dieser Infrastrukturfonds für die Verkehrsinfrastruktur ist die eine Lösung und für die anderen Bereiche Mindestausgabequoten, aber da haben wir jetzt keine Fondslösung oder so etwas. Na, wir sagen, dass zum Beispiel im Rahmen der von uns vorgeschlagenen Reform der Schuldenbremse man für nachholende Investitionen bei der Verteidigung beispielsweise auch höhere Kredite aufnehmen kann. Aber das ist jetzt kein Vorschlag für neues Sondervermögen, sondern das ist im Rahmen einer Mindestausgabequote. Und wie Herr Werding gesagt hat, möchte ich ausdrücklich zustimmen, wenn jetzt was sehr Großes sehr schnell passiert, dann muss man sich was anderes ausdenken oder muss man auch sehr schnell reagieren. Aber das ist dann nicht abgedeckt durch das, was wir hier gemacht haben.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Die letzte Frage, Herr Jung.
Ja, nochmal 2 konkrete Punkte. Einmal Verteidigungsausgaben, Frau Malmendi. Sie hatten ja gefordert, dass mittlerweile ein 4%-Ziel nötig sein soll. Das wird für viele Menschen sich wahnsinnig anhören. Seit wann sind die Wirtschaftsweisen auch Militärexperten und was unterscheidet Ihre Vorstellung von denen der Rüstungslobby? Und Frau Schnitzer, weil Sie vorhin von KI als Treiber gesprochen haben, welche Ihrer Forderungen in Ihrem Bericht führt zu dem notwendigen Rückgang des Energie- und Ressourcenverbrauchs, der ja notwendig ist angesichts der Klimaziele? KI ist ja das Gegenteil von Energiesparen.
Ich bedauere das, wenn meine Wortwahl den Eindruck erweckt hat, dass ich Rüstungsexperte oder zur Rüstungslobby gehöre. Ich wollte die Realität vermitteln, dass angesichts der Wahl in den USA es zu rapiden Änderungen der Verteilung der Rüstungskosten und Militärkosten kommen könnte. Und es könnte gut sein, dass wir uns in einer Situation befinden, wo 2% nicht reichen werden. Ob das jetzt 2%, mehr als 2% schon jetzt sein müssen, ob es dann 3% oder 4% sein würden, da habe ich keine Meinung und Expertise zu. Ich wollte es nur in den Raum stellen, dass wir dieses Szenario berücksichtigen müssen.
Also Sie haben gesagt, wir benötigen ein 4%-Ziel. Das haben Sie dem Handelsblatt gesagt.
Okay, das wollte ich sicherlich nicht so sagen. Ich wollte sagen, es könnte gut sein, dass wir ein höheres Ziel benötigen, wie zum Beispiel durchaus auch 4%. Das kann ich mir vorstellen.
Okay, zu KI. Wir haben jetzt kein Gutachten über KI in diesem Fall geschrieben. Wir haben aber im letzten Jahresgutachten, als wir über Produktivität gesprochen haben, KI als einen möglichen Treiber, eigentlich den aktuell interessantesten Treiber gesehen, um wirklich das Produktivitätswachstum wieder nach oben zu treiben. Das ja über die letzten Jahre, Jahrzehnte nur noch nach unten gegangen ist. Also da wäre jetzt wirklich KI ein potenzieller Gamechanger, so wie das die Einführung der Elektrizität etc. gewesen ist. So, was wirkt jetzt? Also KI braucht erstmal viel Energie, da bin ich ganz bei Ihnen. Das muss dementsprechend auch wirklich effizient gemacht werden. Da muss man sich auch überlegen, wo siedelt man die entsprechenden notwendigen Server und Datenzentren etc. an. Aber am Ende bedeutet das eben, dass man sehr viel produktiver, sehr viel effizienter wird. Und dann ist es natürlich auch etwas, was Ressourcen spart.
Aber ich hatte ja gefragt, welche Ihrer Forderungen führen zu dem notwendigen Rückgang des Energie- und Ressourcenverbrauchs unseres Landes? Ich habe da bisher noch nichts gehört.
Wir haben uns für Produktivitätssteigerung eingesetzt. Und das ist dann eben auch etwas, was mit den gegebenen Ressourcen effizienter umgeht. Das bedeutet das.
Okay. Ja, vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Denn die Entwicklung im Bereich KI zeigt ja, dass der Energiebedarf, und das ist ein Symptom, ne? Bevölkerungswachstum ist ein anderes und Wachstum in anderen Ländern weltweit ist ein weiteres. Der Energiehunger wird groß sein. Und es wird immer neue Anlässe geben, warum Energie verbraucht werden will. Und das bedeutet eben, dass wir uns beim Klimaschutz eben auf globaler Ebene tatsächlich auf Institutionen einigen müssen, die den CO2-Ausstoß wirklich quantitativ begrenzen. Ansonsten werden wir tatsächlich immer irgendwelche Schlupflöcher finden, dass es Aktivitäten gibt, die eben energieintensiv sind und die sich dann eben auch in Länder verlagern werden, wo der Klimaschutz nicht so konsequent vorangetrieben wird. Und man sieht das am Beispiel KI exzellent. Also ein ganz großer Teil des Baus von Rechenzentren geht damit einher, dass Gaskraftwerke und dass Atomkraftwerke gebaut oder geplant werden. Und das illustriert, dass man da bei den institutionellen Rahmenbedingungen des Klimaschutzes sich wirklich international aufstellen muss. Das ist kein Thema, das man national oder auch nur in der EU vorantreiben kann.
Dann sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen und für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.
Herzlichen Dank.